Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Dass politisch motivierte Gewalttaten zum Alltag der Weimarer Republik gehörten, wird auch immer wieder in unserem Podcast deutlich. Putschversuche, Fememorde, Straßenschlachten, aber auch die Ermordungen von Politikern. Sollte nun auch einer der Nachfolger von Walter Rathenau im Amt des Außenministers, Gustav Stresemann, einem Attentat zum Opfer fallen? Sollten rechte paramilitärische Kreise wegen seiner Rolle bei der Verhandlung der Locarno-Verträge nach seinem Leben trachten? Ein solcher Anschlagplan ist Ende des Jahres 1925 publik geworden und die Harburger Anzeigen und Nachrichten beklagen in ihrer Ausgabe vom 19. Dezember die andauernde Mordatmosphäre. Wie wir wissen, sollte Stresemann das Amt bis zu seinem natürlichen Tode behalten, wobei die wiederholten rechten Hetzkampagnen gegen ihn sicherlich ihren Teil zu den Schlaganfällen und dem finalen Herzinfarkt am 3. Oktober 1929 beitrugen. Es liest Frank Riede.
Mordatmosphäre. Die Vorbereitung eines Mordanschlages gegen den Außenminister Stresemann bringt wieder einmal zum Bewusstsein, dass wir immer noch in einer ebenso bedenklichen wie beklagenswerten Atmosphäre des politischen Mordes leben. Auch die Femenmordprozesse, die sich in der letzten Zeit häufen, erinnern uns daran. Erfreulicherweise ist im vorliegenden Falle die Vorbereitung des Attentats nicht über die Vorbesprechungen hinausgediehen. Das ändert aber nichts daran, dass die geistige Einstellung, aus der diese Verbrechen erwachsen, eine ungeheure Gefahr ist, die mit einer einzigen Explosion unser politisches Leben aus dem Zustande der fortschreitenden Befestigung wieder in das Chaos zurückwerfen könnte. Deshalb muss man vor allen Dingen gegen die Atmosphäre ankämpfen, in der solche verbrecherischen Pläne und Taten gedeihen. Solange hier kein Wandel eintritt, solange weiter an der Überhitzung und der Überspannung dieser Atmosphäre gearbeitet wird, solange werden uns die Symptome dieses Geisteszustandes immer wieder von Neuem in Schrecken versetzen. Es liegt leider nur allzu sehr im deutschen Volkscharakter, dass wir uns innerlich selbst zerfleischen, wenn uns die Vernichtung von außen droht. Anstatt uns in einer solchen Notlage allesamt als Deutsche zu fühlen, ist der eine davon überzeugt, dass er allein die Rettung des Vaterlandes auf dem richtigen Wege will und dass der andere, der diesen Weg nicht geht, ein Verräter ist. Man kann ganz gewiss die Politik Stresemanns sachlich bekämpfen, obgleich der praktische Erfolg ganz zweifellos für sie spricht. Aber man sollte sich hüten, die Person des Außenministers mit niedrigen Verdächtigungen aller Art zu überhäufen, um seine sachliche Politik zu bekämpfen. Selbst wenn man der Ansicht ist, diese Politik sei verkehrt, so hat man doch nicht das mindeste Recht, daran zu zweifeln, dass sie aus tiefster Vaterlandsliebe geboren ist. Vor dieser selbstverständlichen Schranke hat aber die Bekämpfung Stresemanns leider nie Halt gemacht. Es sei nur daran erinnert, dass der deutschnationale Abgeordnete von Freitag Loringhofen einmal die Lüge in die Welt gesetzt hat, Dr. Stresemann sei durch seinen Schwiegervater an der tschechisch-französischen Munitionsindustrie interessiert. Das ist längst als eine Erfindung nachgewiesen und die Behauptung hat sicher bei dem Attentatsplan nicht unmittelbar mitgewirkt. Sie ist aber typisch für die Art, wie auf dem Weg solcher Bekämpfung gerade in unreifen und schwachsinnigen Köpfen allmählich die Wahnvorstellung erzeugt wird, mit der Beseitigung eines solchen Ministers geschehe dem Vaterland ein Dienst. Der Kampf, der durch Locarno gegen den Außenminister entfesselt worden ist, zeigte wieder alle Merkmale einer niedrigen Verdächtigungskampagne gegen die Person des Außenministers. Möge der glücklicherweise vereitelte Attentatsplan ein Warnsignal sein. Diejenigen, die moralisch für die Entstehung solcher Mordpläne die Verantwortung tragen, sind erst recht verantwortlich für den unabsehbaren Schaden, den unser Vaterland durch vollendete Mordtaten erleiden müsste. Zum Attentatsplan gegen Dr. Stresemann. Die Reichstagsfraktion der Deutschen Volkspartei hat an den Reichsjustizminister folgendes von dem Reichstagsabgeordneten Brüninghaus unterzeichnetes Schreiben gerichtet. Zitat: Wie Ihnen bekannt ist, sind in der letzten Zeit Veröffentlichungen erschienen, die in unverhüllter Form zum Morde an unserem Fraktionskollegen, dem Außenminister Dr. Stresemann, auffordern. Es sei insbesondere auf den Artikel erinnert, den Dr. Heinrich Pudor in Leipzig in der Nummer 1213 der vom Deutschen Volksrat herausgegebenen Zeitschrift »Einheit völkischer Verbände« veröffentlicht hat. In der Preußischen Landeszeitung wurde Dr. Stresemann mit einem Raubmörder verglichen. Die Beispiele dafür, wie gegen die Person des Außenministers gehetzt wird, ließen sich beliebig vermehren. Wenn letzten Endes irgendwelche unbesonnenen, zumeist jugendlichen Elemente der Verhetzung Raum geben, zur Waffe greifen und Mord begehen, so ereilt diese das Schicksal. Die eigentlichen Schuldigen aber gehen straffrei aus. Es scheint uns hohe Zeit zu sein, dass seitens des Reichsjustizministeriums Maßnahmen ergriffen werden, die darauf abzielen, die Verhetzung, welche unser Volk überhaupt nicht zur Ruhe kommen lässt, energisch zu bekämpfen. Wir sind durchaus der Ansicht, dass eine freimütige und auch scharfe sachliche Kritik das Recht jedes Staatsbürgers ist, bitten aber dringend, mit allen Ihnen geeignet erscheinenden Mitteln der maßlosen Agitation gewissenloser Kreise, die schließlich den politischen Mord zur Folge hat, entgegenzutreten. Zitat Ende. Der verräterische Brief der Hauptbeteiligten an dem Attentatsplan gegen Stresemann ist jetzt im Wortlaut bekannt geworden. Kaltdorf, der bei den Siemens-Werken in Berlin-Siemensstadt beschäftigt war, schrieb den Brief am 3. Dezember an einen Münchner Rechtsanwalt. Letzterer übergab den Brief, dem Lorenz einen Gruß hinzugefügt hatte, der Polizei. Das überspannte Schreiben lautet, Zitat: »Ich lebe noch. Ich habe mich durchgerauft. Es war ein kleines Kunststück, hier anzukommen, und ich habe nur hier raufzukommen. Zwei Ingenieure haben meinen Eintritt gemanagert. Natürlich Parteisache. Und nun, ich habe den Reim gemacht nach bekanntem Muster. Stresemann, Verwesemann. Du verstehst. Ich habe zwei Offiziere, die mitmachen, und auch die Finanzierung ist all right. Es wäre mir sehr lieb, wenn du ein paar Zeilen schreiben würdest, dass ich für die Sache gut bin. Du kennst meine Vergangenheit. Du weißt, was von mir zu halten ist. Natürlich, wenn du mir auch noch als Referenzdienst, so ist das eine sehr wichtige Unterstützung meiner Berliner und Mecklenburger Referenzen. Verwesemann, das Schwein muss gekillt werden. Ein Flugzeug ist auch zur Verfügung. Aus diesen Andeutungen weißt du, um was es geht. Die Industrie ist auch gegen den Verräterhund, zum Beispiel Kierdorf im Lokalanzeiger. Die Tat geht auf mein Konto. Zwei Offiziere, von denen einer sehr erprobt ist, tun mit. Schrift so schlecht, weil die Arbeit mich ganz infam mitnimmt. Du hast sicher Vertrauensmann hier, der mich aufs Korn nimmt. Heil und Sieg mit treudeutschem Gruß, dein Karl Kaltdorf. Gruß, Werner Lorenz, Oberleutnant AD, unbekannterweise, Heil und Sieg. Zitat Ende.
Ja, möglichst weg von der Mordatmosphäre, hin zu weihnachtlichem Frieden. Tja, wir sind halt kein Eskapismus-Podcast. Also gibt es morgen noch eine Schauerfolge zur chronischen Grippe. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.